Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Guten Tag aus Mainz.
Hallo und hello. Die Narren sind los. Wer jetzt an gewisse Menschen in der Politik oder in der Kirche denkt, sei es drum. Wir sprechen von Karneval, von Fastnacht. Die ist heiter, lustig, auch ausschweifend. Zuweilen können Narren und Jecken sich totlachen, aber Karneval hat ansonsten nichts mit dem Lebensende zu tun, oder? Wir haben einen Gast, der tagtäglich beides miteinander vereinbart. Christoph Kuckelkorn ist Präsident des Festkomitee Kölner Karneval und Bestattungsunternehmer. Und wenn man sich unter den Kölnern umhören würde, wer unter ihnen ein Leben in vollen Zügen führt, Christoph Kuckelkorn hätte sicher Chancen auf das Siegertreppchen. Die FAZ schreibt sogar über den umtriebigen, engagierten Kölner, er sei mittlerweile das heimliche Stadtoberhaupt geworden. Hallo und Alaaf, Herr Kuckelkorn.
Ja, Alaaf aus Köln.
Gemeinsam sprechen wir über Karneval und Trauerfall, Leben in vollen Zügen. Bischof Kohlgraf, Fasnachtleben in vollen Zügen kennen Sie zum Beispiel vom Rosenmontagszug? Was ist das für ein Erlebnis, oben auf dem fahrenden Wagen, wo Sie den Menschen Bälle und Bonbons, Chips und Popcorn zuwerfen?
Ich habe ja auch eine Kölner Vergangenheit. Insofern freue ich mich sehr, dass wir uns heute hier begegnen, Herr Kuckelkorn. Und es war immer so ein Kindheitstraum von mir, wenn ich dann gerade auch bei den Fädelszöch in meiner Heimat in Köln-Delbrück, Schelsig, aber auch da leben nette Menschen, teilgenommen habe, dass ich immer gedacht habe, das wäre mal was, auf so einem Wagen mitzufahren und das von oben zu beobachten. Das kann ich jetzt hier als Bischof tun. Ich bin sehr dankbar, dass ich jedes Jahr diese Einladung bekomme und auch bei verschiedenen Vereinen dann mitfahren kann. Man sieht wirklich die Freude in den Gesichtern. Und ich sage mal, das eine ist natürlich das Verteilen von guten Gaben an die vielen Menschen dort auf der Straße, besonders auch an die Kinder. Aber auf dem Wagen wird man auch selber gut versorgt. Auch das genieße ich natürlich.
Herr Kuckelkorn, wann empfinden Sie ein besonderes Glücksgefühl im Karneval?
Ja, sicherlich ist der Rosenmontagszug ein tolles Momentum, auf jeden Fall. Manchmal, wenn man auf so einem Wagen steht, da braucht man wie so ein römischer Feldherr vielleicht auch einen hinter sich, der einem immer noch mal mahnt, dass man hier nur endlich ist. Und man kriegt so ein unheimliches Glücksgefühl, wenn man da Tausenden oder Millionen von Menschen in die Augen gucken kann. Aber tatsächlich sind es für mich eher die kleinen Momente im Karneval, die es ausmachen. Also heute Nachmittag werde ich die Blindensitzung moderieren, habe ein Auditorium, was eben nicht sieht. Und das ist schon ein toller Moment, wenn die anfangen zu ertasten, was sie eigentlich sehen sollten, wenn man in die Gesichter schaut, wenn sie quasi erkennen, ohne zu sehen. Das ist schon was Großartiges. So, wenn man im Kinderkarneval unterwegs ist oder wenn man bei den vielen sozialen Auftritten des Dreigestirns partizipiert, also wenn man merkt, wie der kleine Kinderprinz in der Kinderonkologie einem gleichaltrigen kranken Kind gegenübertritt und was da für Energie, was da für Hoffnung, was da für Zuversicht transportiert wird, was da passiert, das ist so großartig. Das sind immer so Momente, da muss man sich mal schnell verstecken, da muss man mal ein Tränchen verdrücken aus lauter Rührung. Wenn man in der Schulklasse ist oder in der Aula, in der Schule, wo mehrere hundert Kinder zusammenkommen, von denen die meisten eben nicht aus unserer Kultur kommen, sie aber gemeinsam kölsche Lieder singen, das sind so Augenblicke, die geben mir eigentlich die Energie, das große Ganze an vielen Stellen auszuhalten, was nicht immer so prachtvoll und schön sein muss.
Sie sind überaus engagiert im Karneval und gleichzeitig Bestattungsunternehmer. Sie in fünfter Generation, sogar die sechste Generation, arbeitet schon mit in der Pietät ihre Kinder. Dass sich die völlig verschiedenen Lebensbereiche vereinbaren lassen, kennen auch Sie, Herr Kuckelkorn, seit Kindertagen. Welche Alltagsszenen gehörten für Sie selbstverständlich dazu?
Ja, wenn wir mal in den Karneval gehen, dann spielt eine große Beerdigung eine große Rolle im Karneval. Wir verbrennen am Ende der Session den Nubbel, der für alle unsere Sünden büßen muss. Der wird dann auch zu Grabe getragen. Das ist also etwas, wo sich das im Karneval begegnet. Es begegnet sich aber auch an vielen Stellen, wo Karnevalsgesellschaften auf den Friedhöfen sind. Jetzt am Wochenende haben wir bei der Ehrengarde das erlebt, dass sie die Gräber von verstorbenen Kameraden und Präsidenten und eine gemeinsame Gedenkstelle dann auch besucht haben mit Spielmannszug im vollen Ornat in der Uniform. Das ist dann schon sehr eindrucksvoll. Also diese Momente fallen immer zusammen und in meinem Alltag begegnet sich das natürlich tagtäglich. Also es gibt dann schon unter Umständen 3-4 Mal den Wechsel zwischen den verschiedenen Rollen als Festkomiteepräsident und dann eben auch als Bestatter. So ist das Leben aber auch. Ich glaube, wir Rheinländer haben da überhaupt gar keine großen Grenzen zwischen. Wir wissen von jeher, dass das sehr nah zueinander gehört. Köln ist eine Stadt mit über 60 Friedhöfen. In jedem Stadtviertel gibt es quasi um die Ecke auch einen Friedhof, an dem man vorbeigeht beim Einkaufen. Das alles ist hier räumlich nah und dann auch im Leben sehr nah.
Und warum haben Sie sich dann entschieden, Karneval nicht nur mitzufeiern, sondern in diesem Bereich der Jecken auch ehrenamtlich immer mehr Verantwortung zu übernehmen?
Ich finde dieses Wort entschieden an der Stelle sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig entschieden habe. Man wächst da rein. Also als Kind im Alter von 5 Jahren war ich schon in der Kindergruppe der Blauen Funken aktiv, habe auf den Bühnen gestanden, habe getanzt. Später in der jugendlichen Zeit habe ich als Kamellejung im Rosenmontagszug immer ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert. Und irgendwann ging dann der Weg über die Blauen Funken, bei denen ich ja schon viele Jahre Mitglied bin, dann tatsächlich zu einem Aufruf dann zur Mitarbeit im Festkomitee. So die richtige Entscheidung gab es immer an den Stufen, klar, ne? Aber so strategisch gedacht, da willst du mal hin, das gab es eigentlich nicht.
Bischof Kohlgraf, Sie sind auch in Köln groß geworden. Rutscht Ihnen hier in Mainz manchmal noch so ein Alarv raus oder sind Sie heute mittendrin in der Mensa Fasernacht?
Nein, das Alarv rutscht mir nicht mehr raus, weil ich auch im Erzbistum Köln, das ist ja größer als nur die Stadt Köln, auch immer mal wieder in Ortschaften gekommen bin, wo es unterschiedliche Festrufe gibt. Da gibt es auch das Helau, da gibt es auch noch ganz abenteuerlichere Geschichten. Also hier in Mainz kann ich mich gut mit dem Helau anfreunden und komme damit sehr gut zurecht. Was das Hineinwachsen geht, ich habe eine andere Karriere sozusagen. Wir waren von unserem Kölner Gymnasium, also jedes Jahr als Orchester bei den Schuld- und Fädelszüch dabei. Da bin ich mitgelaufen mit der Klarinette. Das war immer mein Beitrag. Also ich habe da nichts geworfen oder mein Taschengeld aufgebessert, aber war immer ganz stolz, wenn ich bei -7 Grad mit einigermaßen noch vernünftigen Tönen da also irgendwie rausgekommen bin. Und für mich war dann weniger der Rosenmontagszug in Köln. Den fand ich als Kind sogar eher ein Stückchen beängstigend, diese vielen Menschen dort und dann mit der Straßenbahn dahin in völlig überfüllten Zügen, das war nicht so meins. Ich fand dann den Zug damals bei uns in Delbrück, den fand ich für mich schöner, da konnte man auch richtig was abkassieren. Und dann kam der Aschermittwoch in einem doch, was mütterlicherseits angeht, strengen katholischen Elternhaus, dass man da plötzlich nicht mehr dran ging und dass dann die Tüten da standen mit ganz viel Süßzeugs und wir durften nicht mehr dran. Das war jedes Jahr eine harte Probe. Ich muss sagen, ich war deswegen nie ein Freund des Aschermittwochs, habe mich aber als Bischof mittlerweile damit arrangiert. Jedes Thema hat auch seine eigene Zeit und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir Zeiten haben zum Feiern, dass wir aber auch Zeiten haben, ernster zu sein. Und da kommt ja dann tatsächlich auch das Nachdenken über Vergänglichkeit ins Spiel. Und ich weiß nicht, ob nicht sogar in der Fasnacht oder im Karneval auch immer das Auslachen des Menschenfeindlichen auch eine Rolle spielt. Also auch letztlich der Tod hat sein Gelächter, hat seinen Spott.
Und es passieren ja auch Sterbefälle im Karneval. Also letztes Jahr ist mein Vater in der Session verstorben und plötzlich sind diese Themen so wirklich auf den Tag auch nochmal komprimiert dann zusammengeschoben. Und da kann der Karneval schon auch viel leisten. Also er nimmt einen dann auch wieder mit und zeigt einem auch, dass es weitergeht.
Also das, was Sie gerade angesprochen haben im vergangenen Jahr, war ja für Sie eine neue Erfahrung, nochmal ganz anders als Karneval und Bestattung miteinander zu vereinbaren, wenn dann plötzlich so dieses persönliche Leid geschieht. Wie sind Sie damit klargekommen, Herr Kuckelkorn?
Ja, erstmal war es an manchen Stellen wirklich echt schwierig. Also zum Beispiel der Rosenmontagszug. Also ich habe eben gesagt, seit 5 Jahren bei den Blauen Funken mit dabei. Im Prinzip bis auf 2-3 Züge in meinem Leben alle mitgemacht. Die waren dann krankheitsbedingte Ausfälle, sag ich mal, unter denen ich sehr gelitten habe als Kind. Und dann war das auch immer auch ein Projekt mit mir und meinem Vater bei den Blauen Funken oder auch später, als ich dann in der Zugleitung war und er dann bei den Blauen Funken als noch als Präsident war und später auch mitgegangen ist. Das war ein großes Gemeinschaftsprojekt, wenn man das so will. Und wenn dann plötzlich der eine Part fehlt, das ist schon auch schwer auszuhalten. In der Session letztes Jahr habe ich einfach so Gut, man hat Verpflichtungen, an denen man nicht vorbeikommt. Auf die habe ich es dann begrenzt. Aber so das ausgelassene Feiern stand da letztes Jahr dann nicht so im Vordergrund, eher die Repräsentationspflicht. In diesem Jahr feiere ich wieder richtig mit, dann ist man auch wieder mit dabei. Aber immer auch mit dem Gedanken an meinen Vater. Meine Festkomitee-Mütze, die ja außen rot-weiß ist, ist innen drin blau-weiß gefüttert, so wie das Krätzchen der blauen Funken. Insofern sind die Funken mir immer nah und dann auch mein Vater. Das habe ich also schön zusammenbringen können.
Bischof Kohlgraf, was Fasnacht und Bestattungen gemeinsam haben, Menschen kommen zusammen in einem starken Gefühl der Freude oder der Trauer und haben Menschen, die sie begleiten. Sie haben als Priester schon viele Beerdigungen geleitet. Wie empfinden Sie das, wenn Sie Begleiter sind der Trauernden oder vielleicht sogar der Verstorbenen?
Es ist für mich ein Dienst der Nächstenliebe, natürlich an den Lebenden. Und es ist ein Dienst der Kirche, es ist ein Dienst von Christinnen und Christen, Trauernde zu begleiten, Menschen zu beerdigen. Und ich habe manchmal auch erlebt, dass ich in meinen ersten Priesterjahren auch mit dem Verstorbenen und auch dem Bestatter dann im Grunde alleine auf dem Friedhof war. Das war oft auch eine Herausforderung, sage ich mal. Aber das war für mich dann auch ein Dienst, dass ich gesagt habe, wir beten in jeder Messe, wir beten in jedem Gottesdienst für die Verstorbenen, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, dass wir die Menschen nicht vergessen, weil ich auch glaube, dass sie in Gott geborgen sind und in Gott Heimat haben. Und das wird nochmal deutlich, dass jeder Mensch auch einzigartig ist, eine Würde hat. Ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Dienst ist, den wir leisten und den wir auch als Gesellschaft leisten. Ich finde zum Beispiel Entwicklungen in der Bestattungskultur für mich zumindest schwierig, wo es immer mehr so um eine Individualisierung auch geht und auch eine öffentliche Trauer- und Gedenkkultur immer mehr in den Hintergrund geraten kann. Das würde ich für mich nicht wünschen. Ich halte mich, sage ich mal, irdisch gesehen schon für entbehrlich, aber am Ende geht es auch darum, zur menschlichen Kultur gehört auch Erinnerung, gehört auch Gedenken. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Schatz unserer Kultur.
Herr Kuckelkorn, Köln ist traditionell nicht nur Hochburg der Jecken, sondern auch der katholischen Kirche. Wie oft spielt bei Ihren Bestattungen heute noch der Glaube eine Rolle?
Das ist eine gute Frage, die Sie genau richtig stellen. Es wäre falsch zu fragen, inwiefern spielt die Mitgliedschaft in der Kirche eine Rolle. Ich glaube, der Glaube spielt eine immens große Rolle, und zwar unabhängig von der Mitgliedschaft in der Kirche. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass auch Menschen, die sich sehr kirchenfern geben im normalen Leben, im Angesicht des Todes, wenn jemand aus der Familie stirbt oder auch wenn es auf den eigenen Tod hingeht, doch wieder der Kirche plötzlich sehr zugewandt sind. Also das ist toll. Ich finde das auch enorm reich. Und ich bemühe mich mit den Geistlichen, die wir dann ansprechen in solchen Fällen, eben auch die Menschen wieder aufzufangen. Vielleicht gelingt es im einen oder anderen Fall auch, sie wieder zurückzuführen und auch in dem Kreis der Menschen, die eine Beerdigung dann tatsächlich besuchen, auch wieder dafür zu werben, was für eine tolle, hoffnungsvolle Botschaft Kirche im Falle eines Verlustes eben auch geben kann. Und das ist, glaube ich, ungebrochen. Also ich bin eine richtig atheistische, völlig ablehnende Haltung bei Angehörigen, ist absolut selten. In Köln sagt man ja kölsch-katholisch, also man hat sich da so selbst was gebastelt. Fakt ist aber tatsächlich, dass Kirche hier wieder nachgefragt wird. Und zwar nicht vielleicht wie bei einer Hochzeit, wo man manchmal so den Eindruck hat, es ist ein Folklore-Rahmen, der da gesucht wird. Es ist hier wirklich, geht es um die Inhalte. Und wir haben einige Geistliche, die das vortrefflich eben hinbekommen, die Menschen auch dann anzusprechen und wieder an sich ein Stück weit zu binden. Und das ist eben was Großes. Ich benutze manchmal so Vokabeln aus dem normalen Geschäftsleben, um das zu vergleichen. Das ist ein cooles Marketing. Also man kann da, wo nachgefragt wird, also tief nachgefragt wird, nicht oberflächlich nach außen, sondern wo tief nachgefragt ist, auch wieder vieles zusammenführen, was eigentlich zusammengehört. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll, stimmt mich sehr, sehr hoffnungsvoll.
Und was sagen Sie, wenn Menschen Sie direkt fragen, Chris, was glaubst du, was nach dem Tod ist?
Ja, also ich bin ja nun mal Christ, ne? Ich habe auch meinen Glauben. Mit dem, was ich erfahre im Alltag, kann ich meinen Glauben, glaube ich, auch gut vor mir selber, wie soll ich das sagen, begründen. Oder mein Glaube wird manchmal Realität an vielen Punkten, was ich so fühle. Ich glaube, wir haben uns von dem Bild entfernt, dass wir auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Aber dass wir in ein anderes Dasein eintauchen, dieses andere Dasein eben uns auch eine Perspektive gibt für etwas, was danach kommt, was wir eben mit Himmel und unseren Vorstellungen eben dann auch ausschmücken. Genau das halte ich fast schon für real und deswegen kann ich damit sehr gut leben. Und das gibt mir auch die Kraft überhaupt, den Beruf und das Spannungsfeld auszuhalten. Das ist ja auch schwierig, wenn Sie am morgens eine Familie begleiten, die ihr Kind verloren hat und abends müssen Sie auf einer Fernsehsitzung auch noch öffentlich Frohsinn darstellen. Das ist schon echt schwierig, aber da gibt mir der Glaube eben die Kraft, gemischt auch vielleicht mit der Gabe, dass man zwischen Rollen gut hin und her geben kann, fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Und dieses Spannungsfeld gibt mir unglaublich viel Energie.
Ist das denn auch so, dass Sie, wenn Sie als Bestatter arbeiten und mit Menschen sprechen, Schicksale erleben, dass Sie da auch das Gefühl haben, es gibt mehr als das, was wir sehen?
Auf jeden Fall. Also erstmal stelle ich immer wieder fest, dass auf den letzten Metern die Menschen, die gehen, ihren Ausgang relativ steuern können. Also da gibt es vielleicht jemand, der wochenlang da liegt und nicht sterben kann, weil irgendwer noch nicht da war, um Tschüss zu sagen. Oder es gibt auch die Ehefrau, die wochenlang am Sterbebett des Mannes sitzt und der kann nicht sterben. Erst als sie mal rausgeht, hat er die Freiheit zu gehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch solche Momente, denn das vor 2 Jahren erlebt hier bei uns in der Nachbarschaft von einem Ehepaar, die eben ihr ganzes Leben zusammengelebt haben. Hatten keine Kinder und haben sich sehr auf sich gegenseitig fokussiert. Und dann wurde tragischerweise bekannt, der Ehemann eben eine starke Demenz. Die Frau hat ihn gepflegt und irgendwann ging es nicht mehr. Sie musste also ihn in eine Pflege geben. Das war dann in Lindenthal, also ein Stück weit auswärts hier von der Innenstadt gesehen. Und tragischerweise ein paar Monate später bekam sie einen Herzinfarkt, wurde am anderen Ende der Stadt in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb. Und der Ehemann verstarb eine Viertelstunde später am anderen Ende der Stadt. Man hatte gar nicht die Gelegenheit, ihm mitzuteilen, dass seine Frau gestorben ist. Hätte er auch gar nicht mehr aufnehmen können. Das zeigt also, dass uns Sachen verbinden, dass um uns herum etwas ist, was größer ist als das, was wir erfassen können. Und da kommt dann genau das auch direkt dazu, was das Leben nach dem Tod ausmacht, dass es da einfach weitergeht. Diese Perspektive, das beginnt da schon. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir können das alles nicht begreifen. Und deswegen glauben wir. Und dieser Glauben, der trägt uns. Und da vermittelt die Kirche für mich die perfekten Botschaften und eigentlich auch alle Religionen, wenn man das mal so sieht. Denn wir sind ja, wie soll ich, interreligiös und interkulturell als Bestatter. Also wir haben eine große muslimische Community hier. Unser Haus arbeitet exklusiv für die beiden jüdischen Gemeinden, die wir in Köln haben. Von daher setzen wir uns auch mit den Ausprägungen des Glaubens im Tod sehr intensiv auseinander. Wir machen hinduistische und buddhistische Bestattungen und sind da auch unterwegs. Und am Ende merkt man aber, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt.
Sie haben eben gesagt, Sie erleben kaum so den militanten Atheismus. Ich habe mal in der Predigt gesagt, manchmal erlebt man ja auch bei Menschen, die sagen, ich glaube eigentlich nicht an ein Leben nach dem Tod, aber sie stehen am Grab eines Menschen und reden mit ihm. Also da ist, glaube ich, mehr in uns angelegt an Sehnsucht oder auch an Hoffnung und Vertrauen auf eine weitere Beziehung. Und dass man das nicht einfach nur so unter Kategorien glaubt jemand nicht, ist jemand Kirchenmitglied, ist jemand nicht Kirchenmitglied. Ich glaube, so schwarz-weiß tickt es gerade in diesem sehr existenziellen Bereich eben nicht. Und das macht mir auch immer sehr viel Mut im Hinblick auch auf die Zukunft von Kirche und Glauben in unserer Gesellschaft, dass diese Sehnsucht nach etwas anderem, nach etwas, was mehr ist als das, was wir sehen, dass diese Sehnsucht auch nicht am Ende völlig tot zu kriegen ist. Davon bin ich fest überzeugt.
Also ich kann da vielleicht als kleines Beispiel, was das untermauert, auch sagen, selbst die Menschen, die sich öffentlich zum Beispiel im alternativen Karneval auf der Bühne so ganz deutlich von Kirche absetzen, haben, wenn es um den eigenen Sterbefall in der Familie geht, dann plötzlich doch wieder den Gottesdienst in der Kirche mit allem Pipapo und dann eben auch kein Wort des Gottesdienst, sondern eine richtige Eucharistiefeier in Anwesenheit des Sarges, wo es eigentlich konservativer dann ja gar nicht geht. Das zeigt ja, dass das irgendwo auch alles Passade ist bei vielen. Es ist also auch ein bisschen modern, dagegen zu sein. Aber wir merken, das innere Bedürfnis ist dann eben sehr stark. Und Kirche hat hier im Bistum Köln auch wirklich großartige Schritte unternommen. Es wird ja immer so gefragt, was sind die Trends, anonyme Bestattung oder Waldbestattung oder sowas. Wenn ich hier in Köln mal einen Trend festmachen soll, dann ist das eigentlich der Trend wieder, mit einem Sarg, einer Urne, eine Trauerfeier in einer Pfarrkirche abzuhalten. Ich komme aus einer Zeit in den 70er, 80er, 90er Jahren, da kam das vielleicht einmal im Jahr vor, wahrscheinlich auch dann nur, wenn ein Pfarrer gestorben ist. Jetzt haben wir das hier in unserem Institut 4, 5, 6, 7 Mal in der Woche. Und damit wird wieder ein ganz neuer Raum frei. Kirche kann ihre Botschaft in der Trauerfeier mit dem Sarg in der Kirche verkünden. Das heißt, da hat Kirche auch wieder einen tollen Schritt nach vorne gemacht. Und da sind wir hier total glücklich drüber, weil das wirklich, das zeigt auch, dass dann auch plötzlich die Kirche voller ist als zu Weihnachten. Und das ist ja großartig in den Zeiten.
Herr Kuckelkorn, was die meisten von uns höchstens im Krimi oder an Karneval sehen, wenn es gruselig werden soll, Narben, Wunden und Schlimmeres, alles nur aufgemalt, erleben Sie als Bestatter real im wahren Leben. Es sind Auswirkungen von erlittenem Leid. Sie haben eine Zusatzausbildung, sind auch noch Thanatopraktiker. Viele werden dieses Wort zum ersten Mal hören. Können Sie uns bitte ein Beispiel nennen, was Sie dabei genau machen und wann Sie dies schon angewandt haben?
Ja, das ist eine Tätigkeit, bei der wir so eine große Überschrift bilden. Wir geben den Menschen die Würde zurück, die sie oft im Sterben verlieren. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Würde verliert man vielleicht auch, wenn man am Schluss im Krankenhaus in der Pflege nicht mehr so gepflegt werden konnte oder im häuslichen Bereich nicht mehr so sich selber pflegen konnte, wie es zu Lebzeiten im besten Fall dann war. Das heißt, da muss man Visagistik und im Hairstyling das ein bisschen so bringen, dass die Angehörigen einen positiven Eindruck mitnehmen. Und gerade auch aus dem Krankenhaus heraus, nach einer Intensivpflege, sind die Menschen leid, immer Apparate um sich zu haben, die einen Menschen am Leben erhalten und sind so glücklich. Wir haben hier so Abschiedsräume, wo die Angehörigen den Schlüssel bekommen und Tag und Nacht zu ihren Verstorbenen gehen. Und dann ist es so schön, wenn sie herkommen, hier in Ruhe sich verabschieden, vielleicht noch ein Briefchen in den Sarg legen. Junge Leute entdecken wieder den Ritus, Totenwache zu halten. Also ganz, ganz alte Riten kommen plötzlich wieder hoch. Und dann gibt es eben ganz viele Familien, die zu uns kommen und sagen, wissen Sie, Herr Kuckelkorn, mit dem Moment heute können wir diese 6 Wochen im Krankenhaus jetzt ausblenden. Das ist das Bild, was wir nicht konservieren wollen. Das heute ist das Bild. Wir waren mit den Enkeln hier. Wir haben hier nochmal mit einem Glas Sekt angestoßen mit der Mutter. Wir waren nochmal alle zusammen und das ist der Abschied. Jetzt können wir auch in Ruhe loslassen. Ich glaube, das ist dann das, was wir da leisten. Und das sind dann erstmal so kleine Arbeitsschritte. Es kann aber durchaus auch sein, dass Menschen an einem Unfall versterben oder durch Gewalteinwirkung, wo dann schon mehr Arbeitsschritte notwendig sind. Und wir bereiten eben auch Menschen vor auf Auslandstransporte. Das heißt, hier werden die Körper konserviert, sodass das ist für viele Auslandstransporte eine Voraussetzung. Also ohne das kann man einen Körper nicht transportieren. Aber damit wird es auch möglich, dass vielleicht die Familie in Sizilien einen Sarg nochmal öffnet und sich von demjenigen, den sie schon vielleicht Jahre nicht mehr gesehen hat, in Ruhe und Würde verabschieden kann. Also das leisten wir an diesem Zusammenhang auch. Und darüber hinaus stelle ich diese Leistung oder diese Möglichkeiten, diese Fähigkeiten auch im Ehrenamt zur Verfügung, weil ich bin auch Mitglied bei Deathcare. Das ist eine Organisation deutscher Thanatopraktiker und Thanatologen, die in Großschadensereignissen ins Ausland gehen, nach Tsunami und Erdbeben und da dann die Hilfskräfte bei Bergung und eben Identifikation und eventuell auch Rückführung in die Heimat auch zu unterstützen.
Da erleben Sie auch viel erlittenes Leid, was Sie dann auch verarbeiten. Bischof Kohlgraf, erlittenes Leid nicht verschweigen, sondern ins Leben holen. So etwas gibt es auch im Karneval. Welche Wirkung erleben Sie, wenn die Mainzer gemeinsam singen Heile, Heile Gänschen?
Also vielen, gerade älteren Menschen, laufen dann die Tränen. Es gibt ja auch in Köln solche Lieder. Das weiß ich sehr wohl. Und die sind sentimental. Sie denken an, sie lassen nochmal, sag ich mal, besonders auch die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse wach werden. Das ist hier in Mainz auch so. Also dieses Jahr werden wir die etwas interessante Situation haben, dass an Weiberfastnacht, wenn ich das richtig sehe, der 80. Tag der Bombardierung von Mainz ist und am Nachmittag dann eine halbe Stunde die Glocken der Stadt läuten werden. Und das wird auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation sein, dass wir weinende Menschen haben, aber dass wir auch feiernde Menschen haben, junge Menschen vielleicht, die gar nicht wissen, was da gerade passiert. Also das, da bin ich mal gespannt, wie so ein Tag sich dann gestaltet. Aber also Karneval, Fasnacht hat für mich, gerade wenn ich an die Musik denke, und an die Lieder, die man singt, immer auch ein bisschen was Sentimentales, Nostalgisches, so wie war es früher schön und so. Und natürlich gehört das auch dazu.
Herr Kuckelkorn, im kölschen Karneval gibt es zum Beispiel das Lied von der Band Kassala, Alle Gläser Hu. Darin heißt es, auf Hochdeutsch übersetzt, auf die Liebe, auf das Leben, auf die Freiheit und den Tod. Komm, wir trinken auch mit denen, die im Himmel sind, alle Gläser hoch. Sind solche Lieder aus Ihrer Sicht wichtig?
Total wichtig. Die werden nämlich unter Umständen auch auf einer Beerdigung gespielt. Also das ist durchaus, dass gerade das Lied ist ein Lied, was wir auf der einen oder anderen Trauerfeier auch spielen. Für mich dann immer sehr besonders, wenn man es dann abends nochmal im Saal hört, weil dann fällt man auch wieder so den Vormittag so ein Stück weit zurück. Also da sind die Welten dann sehr nah beieinander. Und wenn man bei gerade diesem Lied mal rechts und links am Tisch oder in der Party dann mal rumguckt und mal sieht, wie die Menschen reagieren, da haben ganz viele Menschen plötzlich ganz verklärte Augen. Die sind mit ihren Gedanken ganz, ganz woanders. Da begegnen sich dann mitten in der ausgelassenen Party im Kostüm, begegnen sich Welten. Und das Jenseits ist plötzlich mitten im Raum. Und das ist ein großartiger Moment.
Im Karneval wird also das pralle Leben gefeiert, schunkeln, singen, trinken, tanzen, ein Nahsein, gefühlt ohne Ende. Dann aber ist am Aschermittwoch alles vorbei. Muss das sein, Herr Kuckelkorn?
Ja, auf jeden Fall. Also der Karneval ist ja eng an das Kirchenjahr gebunden. Denn wir feiern ja quasi das Wendefest vor der österlichen Fastenzeit. Genau wie wir am 11.11. ein Wendefest feiern, denn das ist genau 6 Wochen vor Heiligabend. Und da hat man früher auch eine adventliche Fastenzeit gehabt. Kann man sich in der heutigen Zeit des Konsums im Advent überhaupt gar nicht vorstellen. Aber das sind genau diese beiden Momente und deswegen muss dann auch alles zu Ende sein. Also Karneval beginnt hier in Köln mit der Proklamation des Dreigestirns relativ nah am Silvestertag, also in der nächsten ersten Woche in der Regel. Und dann geht es dann durch eine Saar-Karnevalszeit mit Lackschuh erst, dann später im Kostüm, dann erfolgen die Bälle, dann von der Dramaturgie geht es dann auf die Straße und dann haben wir den Straßenkarneval mit seinen tollen Veranstaltungen, den Rosenmontagszug als großes Finale und am Dienstag haben wir im Vorort noch ein paar Zügen und Dienstagabend wird dann der Nubbel verbrannt und dann geht es dann in die Fastenzeit und am Mittwochmorgen treffen wir uns dann in der Regel im Dom zum Aschenkreuz.
Bischof Kohlgraf, die Jecken und Narren erfahren das am Ende dramatisch. Sie nehmen ihre Schminke ab, sie legen ihre Masken ab, sie werden in der Kirche an Aschermittwoch harsch mit ihrer Vergänglichkeit konfrontiert. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Und sie bekommen sogar noch wie ein Mahnmal das Aschenkreuz auf die Stirn. Wofür ist das aus Ihrer Sicht nötig oder hilfreich?
Alle Seiten, auch über die wir jetzt in diesem Podcast reden, die gehören zum Leben. Das Leben ist einerseits wirklich Freude und Tanz und Ausgelassenheit. Aber zum Leben gehört eben auch die Vergänglichkeit. Ich würde mal so sagen, dass das Verbindende aller dieser Gedanken ist letztlich, nimm dich nicht so wichtig. Also ich erinnere mich an einen Satz von Papst Franziskus, der einmal gesagt hat, unsere Friedhöfe sind voll von Menschen, die sich für unentbehrlich hielten. Das ist ein sehr deutlicher Satz, aber ich glaube, genau darum geht es an Fasnacht, an Karneval. Es geht darum, auch in der Fastenzeit sich zurückzunehmen, sich auf wesentliche Fragen des Lebens zu beschränken und sich selber auch in seiner Bedeutung ein Stück zurückzunehmen. Ich halte das für sehr menschlich und sehr notwendig. Und es ist ja nicht, das Kreuz ist ja nicht nur ein Mahnmal, es ist ja auch ein Segenszeichen. Du bist auch in deiner Vergänglichkeit gesegnet. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Signal. Und ich sag mal, für mich ist dann auch tatsächlich am Aschermittwoch nicht die Edelfischplatte das, worauf es dann ankommt. Dazu werde ich dann manchmal auch eingeladen von bestimmten Gruppen, die dann sich am Aschermittwoch treffen, zum Genuss von Edelfisch, dann ist es sehr einfach und auch das kann sehr lecker sein, wenn man dann einfach seine Pellkartoffeln mit ein bisschen Quark oder so etwas isst. Auch das genieße ich dann, gerade nach den Tagen, wo man sehr viel auch Süßes zum Teil gegessen hat, das eher Herbe. Auch das gehört dazu.
Und Hand aufs Herz, Herr Bischof, wie tolerant müssen Sie in der Fasnachtszeit sein?
Ach, ich sag mal, es geht. Also natürlich kriegt auch Kirche, sage ich mal, ich weniger als Person, kriegt auch Kirche natürlich ihre Themen ab Und das gehört auch dazu. Ich glaube, das war ja auch immer Sinn der Fasnacht, gerade auch in Mainz, wo sie wahrscheinlich noch einen Tacken politischer ist als in Köln, dass man also auch so, also nicht nur die politische Welt, sondern auch die kirchliche Welt mit in den Blick nimmt. Ich als Person komme im Moment immer noch relativ glimpflich davon. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Mal gucken, was sich so in den nächsten Jahren entwickelt.
Herr Kuckelkorn, wenn man davon ausgeht, der Karneval hat jedes Jahr ein Ende, unser irdisches Leben hat ein Ende, könnte man ja auch mit Blick auf das eigene Leben sagen, es ist wie eine Sanduhr, die Zeit verrinnt immer weiter, also nutze ich jede verbleibende Minute meines Lebens. Geht Ihnen das so?
Ja, ich glaube, das ist das große Geschenk, was mir mein Beruf auch gibt. Man geht mit einer gewissen Demut durch das Leben. Man entwickelt einen gewissen Lebenshunger. Man ist sich einfach der Endlichkeit immer bewusst. Ich wohne genau über meinem Institut und wenn ich morgens runterkomme, gehe ich meistens an unserem Kühlraum vorbei und sehe, wer vielleicht in der Nacht wieder zu uns gekommen ist, zu uns gebracht wurde. Und dann ist da vielleicht auch jemand bei, der jünger ist als ich. Dann entwickelt man automatisch eine Demut. Und das ist jeden Tag wieder aufs Neue der Fall. Deswegen lebe ich, glaube ich, unglaublich bewusst. Es gibt bei mir eigentlich keine unbewussten Tage. Meine Prioritäten verschieben sich vielleicht auch hier und da mal. Ist für mein Umfeld nicht immer so einfach mit mir, glaube ich, an der Stelle. Aber ich bin mit mir, glaube ich, immer, ich bin mit mir immer im Reinen, dass wenn es morgen nicht mehr gibt, dass mein Leben bis hierhin ausgefüllt ist und ein gutes Leben war. Ich prasse nicht mit dem Leben rum, aber ich plane natürlich auch fürs Alter, aber dass man immer schon sagen kann, das Leben ist gelebt.
Sie verbinden Ihre Ämter im Karneval auch mit sozialem Engagement, auch mit Gesellschaftskritik. Sie setzen sich ein für Gerechtigkeit, für Frieden, gegen Antisemitismus. Sie sind da sehr präsent in Köln und gehen auch so weit zu sagen, der Kölsche Karneval sei eine moralische Instanz. So ein Merkmal schreibt man üblicherweise den Kirchen zu.
Ja, dann einfach gemerkt, dass wir in der Öffentlichkeit, auch vor allen Dingen von medialer Seite, wird ja immer geguckt, bei allen möglichen Themen, die sich über das Jahr entwickeln, wen will man dazu hören? Und wir haben halt, glaube ich, wir stellen fest, dass eben Politik für viele nicht mehr der Ansprechpartner ist. Das Vertrauen in Politik ist nicht mehr so gegeben. Also ich rede jetzt mal echt für Köln, weil ich maße mir nicht an, über andere Städte da auch zu sprechen. Hier in Köln ist dann tatsächlich so, dass auch speziell zur Kirche im Augenblick nicht das große Vertrauen ist, dass man hier Botschaften erwartet, die man auch weiter hören will. Und deswegen wird dann plötzlich der Festkomiteepräsident zu allen möglichen Fragen gefragt, auch unterjährig, wo ich einfach dann meistens sage, ich bin der Narr, der mit der bunten Nase, ich habe da eigentlich gar kein Thema drin. Trotzdem merkt man, dass man da plötzlich eine Kraft hat und dass da auch eine Verantwortung übertragen wird. Und deswegen ist gerade das Engagement in diesem zwischenmenschlichen, diesem gesellschaftlichen Bereich für unsere Demokratie, für unsere Kultur, für unser Zusammenleben auf dem engen Raum, den wir in der Stadt haben, eben immanent wichtig geworden. Gerade in einer Welt, in der von heute auf morgen sich alles umkehrt, Staaten zusammenbrechen, Wirtschaftssysteme zusammenbrechen, große Unternehmen plötzlich nicht mehr da sind, mit denen man quasi groß geworden ist. Gerade in dieser Zeit ist der Karneval hier in Köln wirklich sehr stark und gleichzeitig auch nochmal so ein großes gesamtpsychologisches Instrument oder vielleicht so eine Gruppentherapiesitzung einer ganzen Region, wo man ja einen Rollenwechsel vornimmt, sich ein Kostüm anzieht, mal in eine andere Rolle schlüpft, mal vergisst, mal abschaltet. Gerade in der Zeit wie jetzt merkt man, dass die dem Menschen dem Karneval sehr zusprechen, ihnen sehr viel mehr nutzen als in den Jahren vorher, auch viel mehr Geld in den Karneval tragen, jetzt gerade in der Krisenzeit, um eine Auszeit zu bekommen, um den Alltag überhaupt noch ertragen zu können. Da sind wir, glaube ich, im Rheinland und nehme ich Mainz auf jeden Fall gerne mit dazu. Da sind wir sehr beschenkt, dass wir das haben. Das ist, ich wüsste nicht, wie das gehen soll, wenn man in einem anderen Teil Deutschlands lebt, wo das gar nicht so präsent ist. Also ich könnte das, glaube ich, nicht aushalten.
Also das kann ich bestätigen. Als ich Ihnen zugehört habe, habe ich gedacht, ja, es werden ja gerade kirchlich manchmal auch so Unterschiede zwischen Mainz und Köln dann auch stark gemacht. Aber ich glaube, in diesen Fragen entdeckt man doch zu 99,9% Gemeinsamkeiten, mit denen wir unterwegs und verbunden sind.
Wir sind da sehr traurig drüber, dass es nach Mainz immer so ein bisschen schwierig ist. Also ABCD, Aachen, Köln, Bonn, Düsseldorf sind ja als Träger des immateriellen Kulturerbes eine ganze Ecke zusammengerückt. Leider fehlt uns der organisatorische Gegenpart in Mainz. Es gibt nicht dieses Festkomitee, was über allem schwebt. Es gibt starke Vereine, es gibt auch starke Konkurrenz. Und daher haben wir gar nicht so den Ansprechpartner. Das vermissen wir total. Wir würden an vielen Punkten haben wir schon, versuchen es ja manchmal auch, und es gelingt ja auch, Mainz mitzunehmen, aber es ist immer schwierig, weil es einfach nicht die gleiche Organisationsform für uns gibt.
Sie haben mich ja auch schon mal aufgesucht und waren hier, aber diese Rolle kann ich als Bischof nicht einnehmen, natürlich.
Also Sie wären bestimmt ein guter Komiteepräsident für Mainz.
Ich weiß es nicht, aber es passt schon jeder in seiner Rolle.
Was mir einfallen würde zu Mainz, wäre die Fasnachtsgenossenschaft.
Aber die hat nicht diese Kraft, glaube ich. Ne? Das ist nicht so ein verbindliches Instrument. Der Karneval hier im Rheinland ist ja eher so zentralistisch organisiert. Das Festkomitee hier in Köln macht den Rosenmontagszug, stellt das Dreigestirn, macht die großen Veranstaltungen in der Stadt und hat auch im Rosenmontagszug die alleinige Gestaltungshoheit über die Themen. Das gibt es in den anderen Städten in der Form nicht so. Im Rheinland an einer Ecke vielleicht noch, und das ist in Mainz eben ganz anders.
Bischof Kohlgraf, kann die Kirche sich vom Karneval, von der Fasnacht noch eine Scheibe abschneiden?
Ja, also wir schneiden uns ja auch schon Scheiben ab. Also insofern wir da, glaube ich, das kann ich für Mainz sagen, auch ja wirklich mit dabei sind. Viele, die auch hier in der Fasnacht aktiv sind, sind Menschen der Kirche in unterschiedlichen Funktionen und Art und Weise. Insofern ist die Kirche mit dabei. Es gibt ja einmal die Sitzungen. Da werde ich zu vielen eingeladen. Wir müssen es ein bisschen reduzieren und rotieren dann sozusagen in den nächsten Jahren immer mal wieder auch zu anderen Vereinen. Aber es sind so dann doch so 5, 6 Sitzungen, die zusammenkommen. Fernsehsitzung ist wichtig und dann eben die Straßenfasnacht, Rosenmontag. Da bin ich dann gerne dabei. Aber es gibt halt auch die weniger offiziellen Geschichten. Also ich hörte jetzt, dass jetzt an irgendeinem Sonntag jetzt hier so eine öffentliche Fasnachtsveranstaltung hier vor meinem Haus auf dem Bischofsplatz stattfindet. Da werde ich mich dann natürlich auch mal zeigen.
Ja, und das bischöfliche Ordinariat hat auch eine interne Fasnachtssitzung. Das gibt es also auch noch. Und jetzt verraten wir noch ganz kurz, was nämlich hier zwischen uns liegt, nämlich eine wunderschöne Narrenkappe. Die setzen Sie sich auch zuweilen auf.
Ja, ich habe unterschiedliche. Das ist jetzt eine fasnachtsvereinsmäßig neutrale Kappe. Da ist nur der Mainzer Dom drauf und so ein bisschen was Buntes. Wir hatten eben, deswegen habe ich die auf dem Tisch liegen, ich kam von einer Fahnenhissung hier vor meinem Bischofshaus. Da wurde eine Fasnachtsfahne gehisst, die jetzt dann bis Aschermittwoch hier weht. Und dazu war ich dann natürlich auch entsprechend ausstaffiert. Das gehört dann eben auch zum Alltag. Das sind dann so die kleineren fasnachtlichen Veranstaltungen.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Christoph Kuckelkorn.
Ja, ich danke Ihnen.
Herr Bischof Peter Kohlgraf, Ihnen auch vielen Dank.
Und Frau Anja Schneider, vielen Dank. Herr Kuckelkorn, vielen Dank auch von mir.
Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns neu entdeckt haben, die uns lange die Treue halten, die uns weiterempfehlen, vielen Dank. Wenn es Ihnen möglich ist zu feiern, super, wir freuen uns mit Ihnen. In jedem Fall wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.